Herzlich willkommen zu Femvisible Talk. Mein Name ist Kerstin Schiefelbein und heute erwartet euch eine ganz besondere Folge. Denn heute wird Mattea Mögel, Chefredakteurin der Freundin, das Gespräch führen. Zu Gast sind die Teilnehmerinnen des Femvisible-Programms und weil das so viele tolle Gründerinnen sind, hört ihr im ersten Teil des Podcasts Mariam von Black Female Business, Lena von Wombly und Luisa von Equally. Gemeinsam ist diesen Gründerinnen, dass sie mit gesellschaftlichen Konventionen brechen wollen und darüber spricht Mattea mit ihnen. Ihr erfahrt aber auch eine Menge über ihre Gründungen und wie auch ihr den ersten Schritt zur Veränderung gehen könnt. Die Gästinnen des zweiten Teils stelle ich euch nach diesem Gespräch vor. Ich hoffe, ihr seid neugierig auf diese Episode geworden, die von LinkedIn unterstützt wird, dem größten digitalen Netzwerk für den beruflichen Austausch. Hier könnt ihr übrigens auch die meisten unserer Gästinnen finden und weiter im Kontakt bleiben. Auf die Plätze, sichtbar, los!
So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit drei Frauen sitze, mit drei Gründerinnen, die die Besonderheit haben, dass sie jeweils zu zweit gegründet haben und alle auch ein Stück weit mit Konventionen brechen. Aber darauf kommen wir gleich. Ich würde euch sehr gerne bitten, dass ihr euch einmal kurz vorstellt und sagt, was euer Business ist. Mariam.
Mein Name ist Mariam und ich bin die Co-Gründerin von Black Female Business, dem Karrierenetzwerk für schwarze Frauen, Gründerinnen, Unternehmerinnen und Frauen in Anstellung.
Mein Name ist Lena. Ich bin Mitgründerin der Firma Wombly. Wir machen adaptive Kinderkleidung, Baby- und Kinderkleidung, einmal in Untergrößen für Frühgeborene und auch für Kinder mit medizinischer Versorgung, mit speziellen Öffnungen in der Kleidung. Genau.
Und ich bin Luisa, Mitgründerin von Equally und wir haben eine App und Community gegründet, mit der Paare Care-Arbeit und Mental Load besser untereinander aufteilen können.
Wunderbar, alles drei sehr spannende Themen. Luisa, vielleicht bleiben wir bei dir gerade. Wie kam es dazu, dass ihr zu zweit gegründet habt und wie kamst du zu dem Thema? Bist du selber betroffen, dass du die Care-Arbeit unfair verteilt findest oder wie ging das?
Mich hat tatsächlich dieses Thema immer sehr fasziniert. Warum ist das so, dass wir im Job so für Gleichberechtigung kämpfen, aber zu Hause stecken dann viele noch in den 50ern fest und in sehr traditionellen Rollenbildern? Ich komme ursprünglich aus der Politik, also ich wollte schon immer irgendwie gesellschaftliche Probleme lösen, aber dass dann Unternehmen draus geworden ist, war eher ein Zufall. Und zwar habe ich dieses Thema irgendwie immer ganz viel darüber gelesen und mich so dafür interessiert, aber nie gedacht, ich gründe da jetzt was in dem Bereich. Und dann habe ich über eine Ausschreibung gesehen für ein Accelerator-Programm, also wo man eben ein Unternehmen gründet und habe da erste Ideen mal aufgeschrieben, um mich zu bewerben und bin mit den Ideen losgezogen, ganz viele Paare interviewt, um mal zu hören, was sind deren Probleme, könnte so eine Lösung funktionieren. Und dabei habe ich dann eben auch Ronja, meine heutige Mitgründerin, kennengelernt. Die war eine der Personen, mit denen ich da gesprochen habe.
Also würdest du sagen, du hast gemerkt in Gesprächen, dass du da einen Punkt triffst?
Ja, also die Zahlen sprechen ja krass für sich. Also wir sehen, dass eigentlich jedes zweite Paar sich das heute gleichberechtigt aufteilen möchte, aber nur knapp 20% so leben. Also es gibt so eine riesen Lücke zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Derer war ich mir schon immer bewusst. Aber es gab halt noch nicht so viele Lösungsansätze, weil halt immer gedacht wurde, das ist halt die Sache der Paare, wie die das dann privat aufteilen. Und da habe ich schon gemerkt in den ganzen Interviews, das ist so ein Thema zwischen Paaren, aber auch in Freundeskreisen, gerade in diesem Alter um die 30, dass ich dachte, da kann man mit einer Lösung wirklich ansetzen.
Und was ist euer Ansatz? Wie helft ihr den Paaren?
Paare werden Mitglied der Equally Community und die durchlaufen als erstes unsere App die sogenannte Who Cares Session. Das bedeutet, die Paare setzen sich zusammen hin und werden von Equally durchgeführt von der App Schritt für Schritt zu einer fairen Aufgabenverteilung. Und Equally ist da so die neutrale Stimme. Damit geht's los. Später treffen sich dann die verschiedenen Equally-Paare auch in Live-Sessions und in der Community, um in Austausch zu kommen, aber auch mit Expertinnen, zum Beispiel auch zum Thema Paarfinanzen, was ja eng damit verbunden ist, eben ins Gespräch zu kommen, da zu lernen und möglichst alle Themenbereiche rund um gleichberechtigte Beziehung und Vereinbarkeit da abdecken zu können.
Sehr gut. Ich glaube, Awareness ist ein großes Thema, dass man sich überhaupt bewusst wird, dass man da was fair aufzuteilen hätte, von der einen Seite zumindest. Lena, auch bei Awareness, ehrlich gesagt, als ich das dein Thema zum ersten Mal gehört habe, habe ich gedacht, ach ja, stimmt, sowas muss es ja auch geben. Wie kamst du an dieses Thema heran und hast du auch das Gefühl, dass da noch viel Nichtwissen vorhanden ist?
Ja, absolut. Gerade in Deutschland und Europa ist dieses Thema überhaupt noch nicht präsent, adaptive Bekleidung. In den USA und auch Großbritannien ist das Thema schon viel weiter. Es gibt spezielle Begriffe dafür, die bekannt sind. Genau, und wir müssen eigentlich in Deutschland oder auch Europa erstmal eine Art Aufklärungsarbeit leisten zu dem Thema. Ich selbst habe einen persönlichen Bezug zu der Thematik. Meine Schwester hat ein Frühchen in der 27. Schwangerschaftswoche geboren. Und für meine Familie war es damals wirklich ein Thema, wie können wir sie unterstützen? Wo kriegen wir Kleidung her, passende? Und es war sehr schwierig, hier überhaupt in der Nähe irgendwas zu finden. Wir mussten dann aus den USA oder aus England dann Kleidung bestellen. Und dadurch kam eigentlich der Gedanke, dass ich als Bekleidungstechnikerin auch wirklich was Sinnvolles machen könnte mit meiner Profession und habe mich dann angefangen, mit dem Thema zu befassen.
Und wie kam es zu deiner Gründung mit der Partnerin zusammen?
Wir kannten uns schon vorher. Wir haben zusammen als Freelancerin schon für eine Firma vorher gemeinsam gearbeitet. Die ist aber leider während der Corona-Pandemie insolvent gegangen. Und wir haben uns dann zusammen an dieses Thema gesetzt, haben das nebenbei gemacht, eigentlich mit Recherchearbeit angefangen, haben uns dann auch sehr viel damit befasst, dass es auch für Kinder mit chronischen Erkrankungen, mit Behinderungen keine Bekleidung gibt und haben uns da dann entlang gehangelt und dann über ein Stipendium über die Humboldt-Universität auch erstmal finanziert.
Ganz tolles, wichtiges Thema wirklich. Wie viel Prozent würdest du sagen, macht ihr eher für Frühchen? Und also ist das der Hauptfokus oder?
Ja, unser Hauptfokus ist schon, sind die Frühchen. Also wir, für Frühchen ist das Sortiment zwar schon ein kleineres, aber unsere, die Gruppe, die Bedarf daran hat, ist eine größere.
Ja, spannend, spannend. So, kommen wir zu dir, Mariam. Möchtest du noch erzählen, wie kam es dazu, dass ihr überhaupt, offensichtlich ist es dein persönliches Thema schon auch, muss ich nicht fragen, wie du da drauf kommst, aber warum habt ihr gedacht, wir sollten gründen und was möchtet ihr damit helfen sozusagen?
Also aus meiner persönlichen Story, ich habe vorher auch schon mal gegründet und habe einfach gemerkt, okay, ich brauche irgendwie Anschluss zu anderen Frauen, die in derselben Situation sind wie ich. Und vielleicht auch dieselben Struggles haben. Und die habe ich nicht gefunden. Liobe hat mich über Instagram angeschrieben und dann kam eins zum anderen, dass wir dann gesagt haben, hey, wir werden ein gemeinsames Event veranstalten und speziell auch für schwarze Frauen, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und haben dann gesagt, okay, wir werden es weiterführen. Und zuerst haben wir wirklich gesagt, ein Event und dann schauen wir einfach, wie es funktioniert. Aber aus dem einen Event wurden jetzt ganz, ganz viele.
Also war es bei dir so, dass du gemerkt hast, da ist ein Bedarf. Da gibt es viele Frauen, die dasselbe Problem haben quasi wie ich. Ja. Kannst du ein bisschen erzählen, was deine Struggles waren tatsächlich? Hast du Beispiele?
Also speziell, wenn es jetzt um die Gründung geht. Ich weiß, man kann irgendwie alles googeln und da kann man irgendwie alles herausfinden. Aber es sind so viele Informationen, die da draußen sind. Und man gar nicht genau weiß, okay, trifft das jetzt auf mich zu? Muss ich das jetzt irgendwie machen oder muss ich jetzt irgendwas anderes machen? Und speziell jetzt auch, wenn ich zum Beispiel in weiße Räume gegangen bin, beziehungsweise weiße Netzwerke oder weißgelesene Personen, dann habe ich einfach gemerkt, dass zum Beispiel meine Business-Themen gar nicht im Vordergrund stehen, sondern eher, woher ich vielleicht komme und gar nicht so die Themen, mit denen ich eigentlich in diese Räume gegangen bin.
Okay. Das heißt, hast du das Gefühl, unter euch kommt ihr schneller zum Punkt auch?
Genau,
weil du das alles weglassen kannst?
Sozusagen? Richtig, ja, weil das dann einfach nicht im Vordergrund steht, sondern die Business-Themen beziehungsweise die Karrierenthemen stehen da im Vordergrund, ja.
Sehr geil. Und wie würdest du beschreiben, hilft es dir, dass ihr zu zweit seid? Was ist der Vorteil?
Wenn es mir zum Beispiel vielleicht gerade nicht so gut geht, dann ist Lioba bei 150%, wenn ich vielleicht gerade nur 50 geben kann. Und das gleicht sich einfach super gut aus. Und dadurch, dass wir uns einfach auch so gut ergänzen, ist es einfacher, wenn man zu zweit gründet oder mit mehreren Personen. Und man hat unterschiedliche
Perspektiven,
aber auch Dinge, die ich zum Beispiel gut kann, die Lioba vielleicht nicht so gut kann oder andersrum. Und wie gesagt, man ergänzt sich da dann einfach in den unterschiedlichen Dingen.
Ich bin ja auch in der Doppelspitze in der Freundin und ich habe das Gefühl, dass wir viel mutiger sind zu zweit. Ja. Also auch wenn es jetzt an ein wichtiges Thema geht oder wir müssen zum Vorstand oder sowas und wenn du wirklich so eine Hürde hast, dann sind wir gegenseitig so, komm Jaka, wir machen das jetzt einfach. Geht es euch auch so?
Geht's ja,
auch so?
Definitiv, ja. Vor allen Dingen, wenn es ist natürlich unterschiedliche Sachen, wo man sagt, okay, da traue ich mich nicht so. Und dann kommt jemand und sagt, nee, komm, wir machen das jetzt. Und das macht auf jeden Fall schon einen Unterschied. Ja.
Wie geht es euch da, Luisa?
Ja, ich kann mich vielem anschließen, was du, Mariam, gesagt hast. Und ich würde noch sagen, dass es auch einfach quasi unsere Durchhaltekraft verlängert. Also ich denke immer so, Gründen ist halt wirklich so ein Marathon und immer wieder bist du an einem Punkt, wo du denkst, so, boah, ich weiß jetzt wirklich nicht, wie es weitergeht. Und dann hat aber vielleicht gerade die andere eine Idee oder den Optimismus, den es dann gerade braucht. Und auch, was du gesagt hast, ich kenne das total, dass man das Gefühl hat, man sitzt in einem Boot. Also wenn man vielleicht ein Angebot macht, wo man sich noch nicht so sicher ist, ist das jetzt richtig vom Pricing, ist das das richtige Angebot, sollen wir uns trauen, diesen Vortrag zu halten oder was auch immer. Wenn wir dann zu zweit sagen so, komm, wir machen das jetzt, dann trauen wir uns das eben auch, wo wir alleine das vielleicht nicht so einfach hätten machen können. Aber ich war vorher zum Beispiel auch selbstständig und war halt da alleine unterwegs und da habe ich mir das dann halt woanders gesucht. Also da hatte ich so einen Zirkel an Leuten, die ich dann anrufen konnte, wenn ich so ein schwieriges Gespräch vielleicht vor mir hatte und mit denen ich einmal durchsprechen konnte, was will ich da jetzt sagen, die ich dann danach auch wieder anrufen konnte, wie es gelaufen ist und einfach dieses Gefühl, in einem Boot zu sitzen. Ich glaube, das ist super hilfreich, wenn man ein Team gründet, aber kann man sich auch anders holen, wenn man eben alleine erstmal gründet.
Ja, es ist, glaube ich, dieses Sparring, was man auch, also wenn man jetzt nicht eine zweite Person hat, aber man kann jemand anders auch noch fragen und vor allem finde ich es auch sehr hilfreich, wenn es eine Person schon mal gut findet, was man auch immer gerade machen will, dann hast du schon mal dein erstes Checker, okay, und dann wagst du auch einfacher an weitere Personen ranzugehen. Gerade das Thema Mut ist ja auch etwas, was ich habe das Gefühl, dass Frauen gerade mutiger werden und auch das Bedürfnis haben, mehr zu wachsen und klassische Rollenmuster vielleicht zu durchbrechen, gerade die jüngeren Generationen. Darüber würde ich gerne mit euch ein bisschen sprechen, wie sehr ihr Angst hattet oder wie sehr ihr euch überwinden musstet, um zu gründen. Wie ging es dir da zum Beispiel? Hattest du schlaflose Nächte?
Ich muss sagen, mir ist es sehr schwer gefallen zu gründen. Da bin ich wirklich sehr froh, dass ich Lina kennengelernt habe, weil Lina hat mich von Anfang an gepusht. Die war total, die war total dafür, direkt gesagt, wir schaffen das, wir machen das. Und ich war schon eher schüchtern und zurückhaltend, habe mir nicht so viel zugetraut damals. Und es war für mich wirklich sehr, sehr wertvoll, dass ich Lina an meiner Seite hatte, die mich da in eine ganz neue Richtung auch getrieben hat und auch den Rückhalt, den ich hatte von meinem Partner, von meiner Familie, die mich da von Anfang an sehr stark gepusht und unterstützt haben. Sonst, ja, hätte ich das wahrscheinlich nie gewagt. Also alleine hätte ich das nie gemacht, wahrscheinlich, ja.
Hattest du sowas wie ein Mantra oder hast du sowas, wo du, wenn du zweifelst, dass du dir selber sagst, also wie gehst du mit Zweifeln um? Hast du sowas, dass du dir denkst, ich mal mir mal Worst Case aus und merke, es kann nichts Schlimmes passieren oder sagst du Augen zu und durch oder wie gehst du damit um?
Ich habe schon gemerkt, dass ich zwar immer wieder an Punkte komme, dass ich denke, es ist jetzt vorbei oder jetzt ist meine Grenze erreicht, aber es geht irgendwie immer wieder weiter. Es ist ganz komisch, aber es aus was Schlechtem entsteht dann doch irgendwie oft was Gutes, interessanterweise. Und ich bin eine sehr optimistische Person. Das hilft mir total. Ich gebe einfach nicht auf und ich mache weiter. Und bis jetzt hat es auch immer alles sehr gut geklappt und ich bin froh, dass das alles so geklappt hat.
Super, durchhalten, weitermachen.
Genau.
Wie geht es dir, Maria, bist du? Und also zuerst nochmal, wie war das am Anfang? Hattest du Zweifel? Hattest du Angst?
Also speziell jetzt bei der Gründung von Black Female Business habe ich mir ehrlich gesagt nicht so einen großen Gedanken gemacht, weil es zuerst ja auch hieß, okay, wir machen ein gemeinsames Event und dann, ne? War es das eigentlich? Und deswegen habe ich mir nicht wirklich Gedanken gemacht und habe einfach gemacht. Und also das, was anstand, wurde umgesetzt. Und genau, das war eher so bei mir. Einfach machen.
Und wie geht's dir jetzt gerade? Also denkst du, wird schon alles weiterlaufen? Oder was sind deine Sorgen so, was dein Business angeht?
Ich muss sagen, natürlich macht man sich jetzt irgendwie Sorgen, einfach um, damit man selber irgendwie auch weiß, okay, wie geht's weiter? Was kann man vielleicht noch verändern? Was kann man optimieren? Und ich glaube, das kommt dann immer automatisch, dass man irgendwie immer nach Mut sucht und manchmal dann sagt, okay, oder ich rede mir auch selbst häufig ein, Mariam, du bist mutig, du schaffst das und es wird schon und es kann nichts Schlimmes passieren. Auch als ich durch diese Türen gekommen bin heute, war das auch so, Mariam, das ist alles in Ordnung. Es beißt keiner und alle sind freundlich und es wird alles gut werden.
Ja. Genau. Ja. Und hat mal jemand gebissen oder hast du mal wirklich, würdest du was im Nachhinein bisher schon anders machen? Hast du irgendwann mal was, so ein Learning gehabt, wo du dachtest, ja, da hätte ich vielleicht...
Ja, also ich glaube, gerade rausgehen, um mit anderen Menschen zu kommunizieren, beziehungsweise, weil da habe ich auch ein bisschen so diese Scheu vorgehabt, gerade weil ich immer gedacht habe, okay, Mariam, du kannst es nicht, weil ich Dyslexie habe, sodass ich immer mir eingeredet habe, ja, Mariam, du kriegst es eh nicht hin, mach es gar nicht erst. Aber das hat sich in der Zeit einfach auch geändert, dass es jetzt einfach besser geworden ist. Und wenn mich irgendjemand nicht versteht, dann wird er nachfragen. Und das sage ich mir dann immer selbst.
Dabei hast du so eine tolle Präsenz.
Ja.
Also du kannst das schon wirklich sehr gut. Hast dann offensichtlich sehr viel schon gelernt. Und wie ging es dir mit deinen Ängsten und vor allem mit dem Mut, wirklich zu entscheiden, wir machen das jetzt?
Also was mir bei so Entscheidungen immer hilft, ist so Zeithorizonte festzusetzen und diese initiale Gründung, ich glaube, da rutscht man manchmal eher so rein, so wie du es ja auch beschrieben hast, da gibt's jetzt nicht so diesen Punkt, wir machen das jetzt wirklich, sondern wir haben es zum Beispiel am Anfang, ich habe es nebenberuflich gemacht, Ronja aus der Elternzeit heraus, also so, man schlittert immer mehr rein und am Ende zum Notar zu gehen, ist jetzt nicht das, wovon man schlaflose Nächte haben sollte, also ich hatte deutlich mehr schlaflose Nächte seit der Gründung als vor der Gründung, das vielleicht auch so zum Erwartungsmanagement, aber mir helfen so Entscheidungen in Horizonten zu denken nach dem Motto, ich nehme mir jetzt zum Beispiel vor, ich treffe diese Entscheidung für ein Jahr und ein Jahr lang stelle ich das jetzt nicht in Frage. Ich habe jetzt mich committed, zum Beispiel Equally zu gründen am Anfang und ich evaluiere das am 31.12. des nächsten Jahres und dann kann ich zu der Entscheidung kommen, oh, vielleicht sollte ich doch was anderes machen oder es läuft super. Aber um von diesem Hadern vielleicht auch oder wenn einen immer wieder der Mut verlässt, so wegzukommen, ist das so eine Methode, die mir da total geholfen hat, einfach dran zu bleiben und auch, wenn ich mal schlaflose Nächte habe, zu wissen, das gehört dazu und auch zum Beispiel den Erfolg nicht nur in Unternehmenserfolg zu sehen, sondern auch in Erfahrungserfolg. Also, dass ich immer denke, so, jetzt haben wir wieder das gelernt, jetzt durften wir heute hier sein und diese Produktion machen oder haben auch, wenn Sachen nicht klappen, immer wieder Dinge gelernt und egal, wie diese Gründung am Ende ausgeht, gehe ich sehr reich an Erfahrungen daraus und auch das ist zum Beispiel was ich für mich einfach sehr hoch wertschätze. Und dann gibt auch das manchmal Mut.
Das sind total wertvolle Tipps, finde ich. Gerade dieses Aufhören zu hadern, dass man einfach sagt, das ist jetzt entschieden und jetzt bleibe ich mal dabei. Oder auch Dinge, die man nicht ändern kann, dann nicht permanent zu hinterfragen, sondern sagen, da kann ich jetzt nichts machen. Das ist jetzt so, da brauche ich mir den Kopf nicht mehr zermartern.
Ja, total.
Ja. Was sind denn so für euch, habt ihr so für 24 so akute Ziele, vielleicht auch in der Reihenfolge wieder zurück. Luisa, haben wir bei dir angefangen. Was ist jetzt das, wo du sagst, dass bis 31.12., wenn das geschafft ist, war es ein gutes Jahr?
Also bei uns ist es so, dass wir mit Equally 2023 an den Start gegangen sind. Das heißt, wir sind im Oktober gelauncht und 24 steht für uns wirklich im Zeichen des Wachstums. Also so, wie erreichen wir jetzt von so der Fanbase, die wir von Anfang an hatten, weil das Thema eben so sehr viele bewegt, wie kommen wir da raus, die wirklich zu verbreitern und wirklich auch Paare zu erreichen, die vielleicht noch nicht so viel über das Thema Gender Care Gap, warum ist Care Arbeit ungleich verteilt, nachgedacht haben. Das ist so unser großes Ziel, weil wir da natürlich auch den größten Impact haben. Das heißt, wenn 2024 wir da wirklich viele Paare erreicht haben und auch mit vielen Arbeitgebern zusammengearbeitet haben, weil das für uns ein großer Hebel ist, in die Masse zu kommen, eben zu möglichst vielen dann Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann glaube ich, war 24 für uns ein gutes Jahr.
Sehr gut.
Ja, bei uns geht's am meisten darum, wirklich die Eltern direkt zu erreichen, ihnen zu zeigen, was wir für Produkte haben, auch die Kliniken zu erreichen und einfach zu zeigen, okay, es gibt für eure Kleinen was Passendes, was euch Sicherheit gibt, was praktisch ist, euch die Versorgung erleichtert, sei es jetzt dem Pflegepersonal oder auch den Eltern. Und und auch bald in eine neue Finanzierungsrunde zu gehen.
Naja. Genau, bei uns ist natürlich, dass unsere Community weiterhin wächst und auch über die Dachregion hinaus und dass wir weiterhin ganz viele Veranstaltungen veranstalten können und Frauen auch in dem Zuge sichtbar machen können und nicht nur uns selber sichtbar machen, sondern wirklich die Frauen, die in unserem Netzwerk sind, sie dort sichtbar zu machen, wo sie nicht sichtbar sind. Mhm.
Und wenn ihr jetzt so einen Shoutout hättet an die Hörerinnen da draußen, die da sitzen und sich denken, ja, ich habe ja auch eine Idee, aber ich ist vielleicht nichts, traue ich mich nicht. Warum, was würdet ihr, was wäre euer jeder einzelner persönlicher Tipp zu sagen, wag es?
Ich glaube, die Idee, also die Umsetzung ist wichtiger als die Idee. Also viele Menschen haben viele gute Ideen. Was dich dann wirklich zu einer Unternehmerin macht, ist es halt zu machen. Und dafür musst du losgehen. Und das ist natürlich ein schwieriger Schritt, aber du wirst dir immer wünschen, dass du vor einem Jahr schon angefangen hättest. Und es wird nie der richtige Zeitpunkt sein. Du musst immer vielleicht einen Job aufgeben. Es passt familiär gerade nicht rein. Du wohnst in der falschen Stadt. Es gibt immer 1000 Gründe, es nicht zu machen. Aber du wirst immer bereuen, wenn du nicht möglichst früh gestartet bist.
Also ich würde es immer wieder machen, egal wie schwierig das ab und zu auch war. Aber ich würde es immer wieder machen, weil ich sagen muss, ich habe mich so sehr entwickelt in dieser Zeit. Ich habe so viel über mich gelernt. Gehe sehr, sehr gestärkt aus dieser ganzen Unternehmensgründung hervor. Und
Was hast du über dich gelernt?
Ich habe eigentlich vor allem über mich gelernt, was wirklich meine Stärken sind und mich auch darauf zu vertrauen, was ich gut kann und ein totales Selbstvertrauen dadurch gewonnen, was ich so vorher gar nicht hatte. Und ja, da bin ich ganz, ganz froh darüber.
Cool. Also Gründen als Selbstbewusstseinsboost.
Ja, total.
Also ich kann mich dem auf jeden Fall anschließen und ich würde vielleicht auch nochmal sagen, dass man mutig sein kann und mit der Idee, die man vielleicht hat und einfach mal ausprobieren sollte, die Idee umzusetzen. Und nichts ist perfekt, das heißt, man sollte die Idee nicht zur Perfektion irgendwie ausarbeiten, sondern vielleicht einfach mal starten und gucken, wie sich das so alles ergibt und ja, was vielleicht neue Dinge sich dadurch entfalten, das weiß man ja dann auch nicht. Deswegen würde ich einfach sagen, einfach machen.
Und wenn wir jetzt direkt ins Machen kommen, was ist der erste Schritt? Was mache ich als erstes?
Also ich kann vielleicht von mir sprechen. Für mich war es hilfreich, mich mit anderen Frauen auszutauschen, darüber zu sprechen, über meine Idee und dann einfach schon mal mit Personen sprechen, die den Weg schon gegangen sind, sodass ich einfach schauen kann, okay, dann kann ich ja vielleicht das ähnlich so machen, wie sie es gemacht haben, sodass ich vielleicht nicht ganz von vorne anfange und mir das alles selber zusammensuchen muss.
Super. Genau. Habt ihr noch einen ersten Schritt?
Ich würde sagen, vor allen Dingen mit der Zielgruppe schnell sprechen. Also in meinem Fall waren das halt diese Paare und das muss nicht super professionell sein. Ich hatte auch keine Ahnung, wie man jetzt so NutzerInnen-Interviews führt. Ich habe einfach all meine Freunde gefragt, stellt mir Paare vor. Ich will mit denen reden und verstehen, warum die ihre Care-Arbeit nicht besser aufteilen. Und dann am Ende jedes Interviews fragst du, so, und kannst du mir jetzt noch 3 weitere Paare vorstellen? Weil so kommst du auch aus deinem Freundeskreis und aus der Bubble raus und hast dann irgendwann auch wirklich viele, viele Menschen in der Zielgruppe, mit denen du sprechen kannst, die dir ganz viele Ideen geben und wo du einfach dann das Problem richtig gut verstehen kannst.
Cool. Ja, so war eigentlich auch unser Start. Wir haben uns vor allem mit betroffenen Eltern unterhalten und auch mit Pflegepersonal viel ausgetauscht, um ein gutes Produkt am Ende auf den Markt bringen zu können. Ich würde auf jeden Fall allen noch raten, wirklich mit einer kleinen Auswahl an Produkten zu starten und nicht zu viel machen zu wollen.
Super, vielen, vielen Dank. Ich finde, das waren wahnsinnig tolle, wertvolle Tipps von euch allen. Danke für diese, dass ihr euch geöffnet habt und das weitergebt. Und ich wünsche euch allen dreien alles Gute.
Dankeschön. Danke.
Vielen Dank.
Wow, was für spannende Insights. Und ich hoffe, ihr fühlt euch schon richtig inspiriert, dass ihr mit diesen Tipps ein bisschen Mut für euren nächsten Schritt bekommen habt. Es geht auch gleich schon weiter mit dem zweiten Teil dieses Podcasts und dabei geht's um heikle Themen, wie Mattea sagt. Und mit dabei sind die Solo-Gründerinnen Isabella von Nüchtern Berlin, Constanze von Nuda und Lilly von Santou. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
ich freue mich auf die zweite Runde mit drei tollen Frauen, die alle gewagt haben zu gründen und alle ein persönliches, sehr interessantes Thema haben, weil es alles auch so ein bisschen heikle Themen sind, würde ich sagen. Deshalb freue ich mich auf eure Insights und würde euch bitten, vielleicht, dass ihr in der Reihenfolge euch einmal kurz vorstellt und ein, zwei Sätze zu eurem Unternehmen sagt.
Ja, mein Name ist Isabella. Ich bin die Gründerin von Nüchtern Berlin. Wir sind ein alkoholfreier Online-Shop und stationärer Fachhandel. Und unsere Vision und Mission ist es, alkoholfrei gesellschaftsfähig zu machen.
Ja, hallo, mein Name ist Constanze. Ich bin die Gründerin von Nuda. Das ist ein Online-Concept-Store für Haarersatz für Frauen. Und meine Geschichte ist, dass ich selber seit 20 Jahren autoimmunbedingt keine Haare habe. Und daher weiß aus leidlicher Erfahrung, wie schwierig es ist, gute Produkte in dem Bereich zu finden. Und das möchte ich ändern.
Ich bin Lili, die Gründerin von Zontu. Und wir wurden oft Schamhaar-Startup genannt. dabei machen wir eigentlich Haut- und Haarpflege für den Intimbereich. Das heißt, wir machen Skincare explizit für Down There, die gegen Rasierpickel und eingewachsene Haare im Intimbereich hilft.
Sehr gut. Vielleicht bleiben wir gleich bei dir direkt. Wie bist du dazu gekommen? Hast du selber dir gedacht, da gibt's nichts? Oder wolltest du einfach kosmetisch gründen, hast gesucht, wo gibt's zu wenig? Oder was ist deine persönliche Geschichte dazu?
Ja, die Gründung verdanke ich in der Tat eigentlich meinen Freundinnen, weil ich mit denen am Küchentisch saß und wir eben über genau dieses Thema gesprochen haben. Oder wir haben eigentlich über ganz viele unterschiedliche Themen gesprochen, aber bei diesem Bereich, also Intimbehaarung oder Intimpflege, wurde es auf einmal sehr ruhig und verschämt, was mich eigentlich wundert, weil ich das von meinen Mädels anders kenne. Und das fand ich total faszinierend. Und als ich das dann mal geknackt hatte, hatten eben eigentlich fast alle am Tisch diese Hautprobleme im Intimbereich. Und zwei, drei haben dann auch gesagt, dass sie sich so sehr dafür schämen, dass sie auch mal nicht ins Schwimmbad gehen oder in die Sauna oder nicht mit jemandem nach Hause. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, weil ich dachte, naja, komm, da wird schon was geben. Und habe dann aber leider nur Schrott gefunden und dachte mir, naja, also dann gehe ich das jetzt an.
Aber das ist ja nochmal ein sehr großer Schritt. Also ich denke mir ja ganz oft irgendwie, dass es irgendwas geben sollte, aber dass ich dann auf die Idee komme, dass ich eine eigene Firma gründe, das ist ja riesig. Also warum hast du das gewagt?
Ich frage mich das manchmal bis heute, wie mir das passieren konnte. Ich glaube, da kamen viele Faktoren zusammen. Einerseits war es Corona und ich hatte auch einfach immer ein großes Interesse daran, mal so einen Businessplan rein hypothetisch zu schreiben. Fand ich einfach als Idee spannend. Und dann hat es mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich war dann drin und wir haben dann auch eine Studie durchgeführt, zusammen mit dem Deutschlandbarometer. Und da wurde dann auch nochmal bestätigt, dass wirklich 50% aller Menschen deswegen schon mal auf Intimität verzichtet haben. Das fand ich so eine große Zahl und da dachte ich mir, das würde ich gerne ändern, damit sich einfach jeder ein bisschen wohler fühlt in seinem Körper.
Ja, super, super. Constanze, wie war das bei dir? Du sagst, du hattest das den persönlichen Bezug, auch da, aber ist es ja ein riesengroßer Schritt, deshalb dann zu sagen, ich gründe etwas. Warst du so verzweifelt, weil es nichts gab?
Nein, gar nicht, weil also meine Geschichte ist ja wirklich 20 Jahre her, wo ich verzweifelt war und ich glaube, so seit mindestens 10, 15 Jahren habe ich für mich das richtige Set an Produkten gefunden. Aber die Zeit dazwischen war ein Pain und war ein Suchen und also da waren wirklich ein paar optisch sehr wilde Dinge und Lösungen dabei. Und das ist ja ein bisschen ähnlich wie bei Lilly, Haarlosigkeit bei Frauen ist man nicht unbedingt gewohnt, ja. Und das heißt, im Umkehrschluss privat habe ich darüber immer geredet. Also da ist es ja nichts, wofür man sich schämen müsste. Und es gibt sicherlich auch Frauen, die einfach so dann rumgehen, wie sie dann halt geschaffen sind. Und das ist auch jeder freigestellt. Ich für mich persönlich wollte im Beruf nicht drüber reden. Und ich war damals junge Berufseinsteigerin, habe in einem ganz anderen Bereich angefangen zu arbeiten und wollte das nicht zum Thema machen müssen, wenn ich nicht wollte. Und da muss ich schon sagen, haben mir also beispielsweise die Augenbrauen, die ich auch klebe, die aus Echthaar sind, so sehr geholfen, dass also da eigene Entscheidung treffen zu dürfen, wann ich darüber reden will und mit wem. Und diese Wahlfreiheit möchte ich einfach zurückgeben und Frauen, die in einer ähnlichen Situation geraten, zur Verfügung stellen, weil meistens kennen die Produkte nicht, beziehungsweise die werden auch nicht so gut vermarktet. Ich habe immer gesagt, eigentlich müsste man dann diese Augenprodukte vermarkten. So, und dann der Weg wirklich dann zu gründen, ja, also war für mich auch immer ein innerer Antrieb zu gründen. Ich wollte immer unternehmerisch tätig sein Und dann habe ich jetzt bestimmt, also gut 10 Jahre, 11 Jahre in einem E-Commerce-Unternehmen gearbeitet und ich dachte mir, ja, was kann ich jetzt und was kann ich der Welt zurückgeben? Und dachte mir, ich kann irgendwie E-Commerce und ich kann das mit Thema Haarlosigkeit zusammengemischt, kam nur daraus.
Und was war etwas, was dir geholfen hat vielleicht am Anfang beim Gründen, wo du sagst, dass ohne das hättest du es auch nicht geschafft?
Also sicherlich das Netzwerken. Wir reden mit vielen Leuten, auch jetzt gar nicht offizielle Netzwerke, sondern Freunde, die gegründet haben, immer wieder Gleichgesinnte zu suchen. Mein Beruf davor hat mir sehr geholfen. Ich habe bei meiner letzten Firma bestimmt 4, 5 Abteilungen durchlaufen. Also da habe ich sehr viel unterschiedliche Input schon bekommen und wurde etwas zur eierlegenden Wollmilchsau erzogen, wenn man so, oder ausgebildet, wenn man so will. Das hat geholfen beim Gründen und dann letzten Endes einmal zu wagen und sich kleine Päckchen zu machen, wenn wir das sagen, okay, ich mache das jetzt mal bis zu dem Punkt und schaue, wie es läuft. Und dann mache ich es bis zum nächsten Punkt und schaue, wie es läuft. Also sich vielleicht auch gar nicht unbedingt zu überfordern, sondern sich immer wieder so Zwischenetappen zu setzen.
Sehr schön, sehr schön. Isabella, bei dir ist es das Thema nüchtern. Du möchtest alkoholfrei gesellschaftsfähig machen, sagst du. Vielleicht erstmal auch, wie kam es dazu? Was ist dein persönlicher Bezug?
Ich habe Soziologie studiert. Und mich immer für gesellschaftliche Trends interessiert. Vor 10 Jahren war das Vegan. Ne? Also ich meine, heute ist vegan so für uns Berliner sowieso daily. Aber damals vor 10 Jahren war das schwierig, also ne, war das total schwierig. Oder Fernbeziehungen oder Frauenfußball. Und das Thema alkoholfrei ist mir tatsächlich ins Gesicht gesprungen, als ich nach Berlin gezogen bin vor 8 Jahren. Wo ich dann, ich dachte immer, ah, ich komme aus so einer super trinkfesten Region, ne, also aus dem Dreiländereck. Und dann bin ich nach Berlin gekommen, habe gedacht, krass, ne, von Montag bis Sonntag zu jeder Tageszeit konnte man trinken sehen, ne, und es war total, total akzeptiert und sogar auch cool. So dienstags um 14 Uhr in Mitte mit einem Glas Rosé in der Sonne, das war geil. Und so war für mich dann auch so, ne, Soziologie ist ja die Wissenschaft der Gesellschaft und zu beobachten, wir trinken alle schon wahnsinnig viel und gerne und es ist absoluter Alltag. Und warum das so ist, so bin ich im Prinzip auf das Thema gestoßen mit der Frage, wieso ist das denn so normal und wieso ist es so unnormal, nicht zu trinken? So ein Glas abzulehnen ist ja für viele immer noch schwierig, ne, weil man sich dann erklären muss oder weil es uncool ist, weil es langweilig ist. Und ich muss mich ja selber manchmal auch, also jetzt schon lange nicht mehr, aber früher dachte ich dann auch, wenn eine Freundin dann gesagt hat, schon im Voraus, wir wollten eigentlich feiern gehen, ja, sie trinkt heute Abend nicht. Dann dachte ich so, hä, wieso das denn? Und okay, der Abend fällt jetzt in die Hose, weil das nichts wird. Und also dem nachzugehen und das Thema alkoholfrei hatte damals 2019 keinen interessiert. Also und daraus dann zu gründen, die Motivation war dann tatsächlich zu verstehen, dass es ein weißes Blatt Papier ist, auf das keiner schreiben will und es da auch keinen interessiert. Ne? Das heißt auch immer, man muss das Rad nicht neu erfinden. Und da war es halt eine Opportunity, tatsächlich das Rad neu zu erfinden. Und das ist auch das, was mich heute noch irgendwie aufstehen lässt. Und das, ich verkaufe Flaschen, keine T-Shirts. Ne? Und Flaschen kommen auf Paletten und Handel, das muss man wollen. Und aber die Möglichkeit, einen Markt mitzugestalten und auch ein Thema voranzubringen, das wichtig ist, das richtig ist und vor allem gesellschaftlich relevant ist, das ist genau die Motivation dahinter.
Jetzt eint euch das alles, dass es tatsächlich nicht gerade einfache Themen sind. Also bei dir kann ich mir vorstellen, dass die Leute sich den Spaß nicht nehmen lassen wollen. Bei dir steckt eine Krankheit dahinter. Bei dir verstummen alle sowieso, wenn man über auf das Thema kommt. Wie sehr hat man da auch manchmal keinen Bock mehr und muss sich selber irgendwie motivieren und sagen, oh, jetzt muss ich schon wieder drüber diskutieren. Wie geht's dir da?
Also ich habe natürlich das angenehme oder die angenehme Lösung, dass wenn ich nicht darüber reden will, dann sage ich einfach, ich mache Kosmetik und dann kriege ich einen dicken die Kosmetik-Maus-Stempel auf die Stirn und dann will auch niemand mehr so richtig mit mir reden.
Und ansonsten habe ich aber natürlich auch großen Spaß an der Provokation und aber auch an der Geschichte, die man dahinter erzählen kann. Also ich komme aus der PR- und Kommunikationsberatung und das hat mich schon auch angespornt zu sagen, allein schon von der Sprache her, also die Scham aus dem Schambereich streichen zu können und da auch immer mal wieder reinzupieksen und zu sagen, ja, aber warum schämen wir uns eigentlich dafür und warum benutzen wir bis zu 7 Pflegeprodukte fürs Gesicht und kein einziges für den Körperteil, das wir rasieren, waxen, im Sport etc., was da so viel Belastung erfährt. Und deswegen, manchmal nehme ich den einfachen Weg raus und sage einfach, ich mache Kosmetik und manchmal frage ich immer weiter nach und ziehe da auch sehr viel Energie raus.
Und andererseits merkst du dann auch, dass so Hürden fallen, sobald du, dass du merkst, oh, die erste traut sich zu reden und die anderen sind dann auch dankbar, oh, endlich dürfen wir mal drüber reden?
Ja, auf jeden Fall. Und es kommt aber immer auch drauf an, bei wem die Hürden fallen, ob mir das dann so angenehm ist. Also ich hatte auch schon Gespräche mit potenziellen Investoren, die mir dann sehr genau erklärt haben, wo das jetzt das Problem bei ihrem Körperbau ist, an welche Stelle sie da nicht kommen zur Haarentfernung. Und ich saß dann da auch irgendwann und dachte mir, ja, okay. Das gehört aber natürlich auch dazu. Also es gibt einfach manche Momente, die finde ich total befreiend, zum Beispiel mit meiner kleinen Schwester, wenn wir dann irgendwie mal darüber reden und ich so das Gefühl habe, oh, jetzt fühlt die sich auch ein bisschen wohler. Und bei manchen Momenten denke ich mir, naja, so wohl hättest du dich jetzt auch nicht fühlen müssen.
Ja, verstehe. Konstanze, wie geht es dir damit? Also hast du so Momente, wo du denkst, es nervt dich, dass du so ein heikles Thema hast?
Also ja, ist eine super gute Frage. Insbesondere habe ich die Momente auch, weil es ja auch dann meine Geschichte ist. Und das muss ich ein bisschen korrigieren, weil in meinem Fall ist eine Krankheitsgeschichte, Haarausfall an sich muss ja nicht immer krankheitsbedingt sein. Also es kann therapiebedingt sein, es kann aber halt auch hormonell bedingt sein oder in verschiedensten hormonellen Umstellungsphasen von quasi Pubertät bis hin zu Wechseljahren dazu führen, dass Frauen, meine Zielgruppe sind nur Frauen, die Haare verlieren und irgendeine Form von Haarersatz brauchen. Also ja, ich komme schon an den Punkt, muss ich ganz ehrlich sagen, immer mal wieder, wo ich dann mir wünschen würde, wieder Sofas zu verkaufen, einfach darüber zu reden in einem Smalltalk. Aber dann sage ich halt, ich mache E-Commerce oder weiche dem so ein bisschen aus. Auf der anderen Seite ist es ein total mächtiges Tool ja auch, ne? Und bis dato, wenn ich dann die Kraft habe, es klingt so, als hätte ich ein Problem darüber zu reden, aber halt die Energie, die Geschichte wieder zu erzählen. Ich glaube, das ist eher das der Punkt. Da merke ich auch, dass es egal bei wem gut ankommt, nicht nur, dass es meine eigene persönliche Geschichte ist, sondern dass ich das zum Geschäftsmodell, zum Beruf gemacht habe und letzten Endes ja auch, dass ich das Thema damit enttabuisiere. Und das ist schon was, ich bin so darüber hinweg, dass ich ehrlicherweise wirklich vergesse, dass ich das habe. Weil ich so gute Produkte habe.
Super.
Und es ist für mich, eine Perücke anzuziehen, dann früh ist wie ein Pulli anzuziehen. Und deswegen kann ich, glaube ich, sehr frei an sich drüber reden. Ich bin nur so ein bisschen hin und wieder gelangweilt von meiner eigenen Geschichte, weil ich sie so gut kenne. Das ist der einzige Punkt. Aber anderen merke ich, dass sie gut ankommt und ja auch inspirierend ist.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn wir auf das Thema gehen, ihr müsst euch öffnen und du hast das Thema Netzwerken auch schon angesprochen. Welchen Tipp würdet ihr Frauen geben, die versuchen auch zu gründen? Und wir wissen alle, wir müssen mehr Sichtbarkeit erlangen. Darum geht es auch bei Femvisible ja. Was wäre euer Tipp, damit man sich traut, seine Geschichte anzufangen, auch immer wieder zu erzählen und wirklich zu sagen, ich bin interessant genug, dass ich mich hier mal nach vorne stelle? Das ist ja oft eine Hürde. Wer möchte.
Also ich meine, für mich ist das bis heute noch super anstrengend. Ne? Also ich glaube, das ist so Work in Progress und wir haben selber auch ein Frauennetzwerk, wo einmal im Monat stattfindet, in Berlin und in Hamburg und bald auch in Düsseldorf. Und da haben wir eine Vorstellungsrunde. Die geht, jeder hat eine Minute und ich weiß, dass wirklich, also sind wirklich mega Frauen dabei. Und alle, für alle ist das anstrengend, ne, zu sagen, wer man ist und was man kann. Also das ist immer, wer man ist, was man kann oder anbieten kann und was man sucht. Und das sind so diese eine Minute, die ist für alle anstrengend. Und ich mache das jetzt 1,5 Jahre Und es ist immer noch anstrengend. Also ich glaube, irgendwann, ich hoffe 2025, dann habe ich da mal auch eine Lockerheit. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es immer das immer weitermachen, auch wenn es schwer ist und anstrengend und man nicht weiß, was man sagen soll und ob man wichtig genug ist, interessant genug ist, irgendwas kann. Und man selbst ist ja dann immer auch sehr, 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 bewertet sich selbst immer sehr hart.
Da gebe ich dir vollkommen recht. Also das ist, glaube ich, schon irgendwie was, was, ich weiß nicht, uns Frauen schwerfällt. Das ist sicherlich auch was Individuelles. Aber das ist ja das Thema Komfortzonen erweitern, ne? Also einfach mal machen. Um deine Frage zu beantworten, wie geht man daran? Einfach mal machen, gucken, wie fühlt es sich dann an. Und dann macht man halt nochmal weiter, gucken, wie fühlt es sich an. Und das meinte ich vorhin auch mit diesen scheibchenweise sich Etappen setzen. Man muss ja nicht gleich irgendwie der nächste Influencer oder sonst was werden, ne? Aber Schritt für Schritt.
Und ich glaube, manchmal darf man sich aber auch einfach die Wohlfühlpackung abholen und da Kraft tanken. Also ich merke das zum Beispiel jetzt so in so einer kleinen Gruppe wie hier, wenn man dann mal miteinander spricht und sich auch so ein bisschen öffnet. Und das sind dann manchmal auch einfach die kleinen Gespräche untereinander, die einem dann auch mal wieder die Kraft geben, auf die große Bühne zu gehen und sich das aber auch zu erlauben und sich wirklich irgendwie einen engen kleinen Kreis aufzubauen an Leuten, die einen so ein bisschen auftanken. Also weil zum sichtbar werden gehört ja auch, sich einfach mal zu erlauben, irgendwo auch mal klein zu sein und sich eben dieses kleine Support-Netzwerk aufzubauen, das einen immer wieder aufpäppelt und sagt, ja, aber ich finde dich ziemlich toll.
So. Ja, und man muss auch nicht von jedem toll gefunden werden. Man findet ja selber auch nicht alle toll. Also es gibt immer die Kreise, die das interessiert und das, gut, das muss man sich auch mal wieder bewusst machen. Also mich würde noch sehr interessieren, was waren so für euch so Momente, wo ihr wirklich mal gescheitert seid und wo ihr im Nachhinein denkt, gut, dass ich nicht aufgehört habe oder wie ihr euch selber wieder hochgebracht habt.
Also ich fange mal an. Also ich scheitere ja täglich. Also, und abends im Bett muss ich dann selber über mich lachen, denke so, ah, du hast es geschafft, komm, lebst auch noch, hast nicht zu viel Schaden angerichtet. Und deswegen, also ich glaube, es gibt das große Scheitern und das kleine Scheitern, ne? Und aber sowohl die großen als auch die kleinen, die gehen irgendwie vorbei. Und ich glaube, mittlerweile bin ich routiniert darin und kann es schneller loslassen und halte das nicht so fest wie so einen Schmetterling, den man unbedingt behalten will, sondern man lässt ihn dann los und dann fliegt er und dann ist er weg. Und ich glaube, das lernt man über die Zeit.
Routiniert im Scheitern, das ist super.
Ja, ja.
Gut. Ja, meine Frage ist ja auch, was ist denn Scheitern? Ne? Also wie du sagst, man hat ja so viele Höhen und Tiefen allein an einem Tag. Ne? Und ich glaube, man muss immer wieder halt den Abstand dann zu den Dingen kriegen. Du hast gerade davon geredet, dass es abends im Bett dann ist. Sagen, okay, die sind ganz klein und da kann ich loslassen. Bei mir war es so, ich hatte letztes Jahr bis zum Sommer gedanklich viel an dem Thema Nuda gearbeitet, war aber auch noch in Festanstellung und hatte andere Themen. Und so im September saß ich mit meinem Mann beim Essen. Da hatten wir, glaube ich, auch Hochzeitstag. Also wir waren wirklich schön essen. Und da war es für mich so der Knackpunkt, wo ich dann irgendwie sagte, um Gottes Willen, jetzt muss ich damit visibel werden. Und er so, ja, was hast du jetzt die ganze Zeit vorbereitet? Klar, es war doch klar. Und ich so, ja, aber ich will gar nicht. Und dann kam er mit dem Thema so, ach, mach's doch mal bis Weihnachten. Guck doch mal an, wie es sich fühlt. Ne? Und eben das dann Schritt für Schritt. Und die Frage eben zurück, hätte ich es nicht gemacht, wäre das doch viel mehr Scheitern gewesen, als wenn ich es gemacht hätte.
Ja.
Ja, ich glaube, ich kann dem auch wirklich einfach nur noch die Binnenweisheit hinzufügen, dass man dann scheitert, wenn man es nicht probiert. Also natürlich fallen wir alle 5 Minuten mit irgendwelchen Kleinigkeiten auf die Nase und das gehört zum Gründen dazu und es gehört aber auch zum Wachsen dazu. Und man scheitert halt wirklich erst, wenn man eine tolle Idee hat und es nicht macht, weil man sich nicht traut.
Aber glaubt ihr, es ist ein Charakterzug oder was ist es? Ich glaube, es gibt wirklich viele Frauen da draußen, die eine Idee haben und was gerne umsetzen wollen und sie machen diesen letzten Schritt eben nicht. Was macht diesen letzten Schritt aus, dass man wirklich sagt, ich wage es, daraus etwas zu machen und ich träume nicht nur davon?
Also ich glaube, es ist ja nicht nur dieser eine Schritt tatsächlich. Das ist, glaube ich, entscheidend, aber entscheidend ist viel, viel mehr weiterzumachen. Ja, und Und damit meine ich nicht nur 4 Wochen oder 8, ne, oder ein Jahr, sondern einfach dran zu bleiben, aber dann auch flexibel zu sein, zu verstehen, ah, wenn das nicht funktioniert, dann muss ich erst was ändern, ne? Und das ist, glaube ich, dieses Unternehmerische, also dieses Unternehmerische. Und
sich immer wieder, nimmst du dich auch immer wieder zurück und guckst dir das so wie von außen stehend an und betrachtest dein Unternehmen und fragst dich, okay, was muss ich ändern, was ist gut?
Ja, das zeigen mir die Zahlen.
Ja.
Also das ist auf jeden Fall, ich muss mir immer die Zahlen angucken und verstehen, funktioniert das oder funktioniert das nicht, ne? Und dementsprechend muss gehandelt werden. Und ich glaube, dieses Handeln, was die Dinge, also was es jetzt erfordert, das ist das Unternehmerische. Und ich glaube, das ist auch das, was Gründer dann untereinander unterscheidet.
Gut. Es ist Entscheidungen treffen auch wahrscheinlich.
Ganz viele, ständig.
Würdet ihr sagen, ihr seid alle entscheidungsfreudig?
Sehr. Du nicht. Wäre ich gerne.
Konstanze, schüttel den Kopf.
Mach du. Also wäre ich wahnsinnig gerne und es ist gerade ein totales Trainingsfeld für mich.
Ja.
Also ich glaube, was man wirklich auch im Kopf haben muss, also man darf nicht auf das Perfekte warten, ja, einfach tun. Weil sonst bist du hintenrum am Basteln vom Perfekten und wirst keinen Umsatz generieren und dann bist du halt wirklich gescheitert, bevor es angefangen hat. Das ist was, einfach mal tun. Und das hängt ja auch mit Entscheidungsfreude zusammen, ne? Also nicht jetzt diesen Perfektionismus an den Tag legen. Das ist für mich ein Trainingsfeld, muss ich ganz offen sagen, ja.
Und du hattest ja auch gefragt, so was einen dazu bringt zu gründen und ob das so eine bestimmte Charaktereigenschaft ist. Und ich glaube, bei mir hat das unglaublich viel auch mit Vorbildern zu tun gehabt. Also ich hatte einfach wirklich immer das Glück, tolle Chefinnen auch zu haben und mir zu denken, ich will so werden wie die und dann eben auch irgendwann sehr sichtbar tolle Unternehmerinnen, wo ich dachte, die ist irgendwie cool, ich wäre gerne so wie die. Und das hat für mich wahnsinnig viel verändert, zu sehen, dass man als Frau sichtbar sein kann, jenseits von, weiß ich nicht, Vogue-Cover-Shoot, also Hauptsache schön, sondern dass man das auch machen kann mit bisschen Köpfchen. Und das hat für mich ehrlicherweise sehr, sehr viel verändert.
Sehr gut, sehr gut. Und da seid ihr jetzt die besten neuen Role Models wieder, wenn ihr von euren Erfolgsstories erzählen könnt. Könnt ihr mir zum Abschluss noch jede sagen, was war der wichtige erste Schritt, um wieder darauf, was hat das dann unterschieden, dass ihr losgelegt habt? Was habt ihr als allererstes gemacht?
Also ich glaube, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu entscheiden, um nochmal auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Ich habe gerade überlegt, wenn man nicht entscheidet, erfolgt halt eben auch nichts. Und ne, alle reden immer von Erfolg, aber Erfolg kommt ja vom etwas erfolgt. Und das ist so eng gekoppelt am Entscheiden. Und ich glaube, der erste Schritt ist halt immer entscheiden, weil sonst erfolgt nichts.
Das stimmt. Aber es gibt, glaube ich, nicht. Also in meinem Fall, glaube ich, gab es keinen ersten Schritt. Das ist über Jahrzehnte gewachsen in meinem Kopf. Weil ich da eben einen quasi Need im Markt gesehen habe, der nicht so befriedigt wird. Und damit ist es für mich gewachsen. Es gab keinen ersten Schritt. Es gab dann irgendwann eben diesen vorhin genannten ersten Schritt, selber damit visibel zu werden. Oder auch zu sagen, gut, ich gehe jetzt aus der Festanstellung raus und mache jetzt erstmal das. Das gab es dann, ja.
Würdest du es wieder genauso machen oder würdest du es im Nachhinein, wenn du jetzt nochmal mit deinem Wissen jetzt am Anfang stehen würdest, würdest du irgendwas anders machen?
Ich würde es sicherlich an gewissen Stellen weniger Arbeit in, weiß ich nicht, beispielsweise die Farbe meines Logos oder das Produkt hier und da. Ne? Also wirklich sich einfach darauf zu konzentrieren, was ist das minimale Produkt, um es mal zu testen.
Mhm.
Ne? Ich glaube, da kann man immer besser werden und je mehr man gründet, oft ist es ja auch gar nicht das erste Unternehmen, mit dem man dann erfolgreich wird. Ja. Oft sind es ja eben die zweite oder Drittgründungen, wo auch Investoren sagen, ach ja, der oder die kann das schon, weil beim ersten ist immer so einfach eine Lernwiese auch, ne?
Ja.
Und ich glaube, was die gelernt haben, die einmal, wenn man so will, gescheitert sind, aber auf der anderen Seite aus ihren Fehlern gelernt haben, ist halt einfach, sich wirklich hart auf einfach dann die Vermarktung und den Absatz zu konzentrieren und die Zielgruppe damit.
Super.
Ja, also ich glaube, wenn man jetzt wirklich nach so einem Schritt-für-Schritt-Tutorial fragen würde für Menschen, die gerne gründen wollen, ist es, glaube ich, das Erste, ist wirklich mit der Recherche von einem Thema anzufangen und sich auch wirklich zu fragen, langweilt mich das nach 2 oder 3 Wochen?
Also wenn man so aktiv eine Gründung auch sucht und da wirklich erstmal mit sich selber ins Gebet gehen, begeistert mich das Thema auch noch für 3 oder 4 Jahre. Und dann wäre der zweite Schritt, mit Leuten darüber zu sprechen und wirklich einfach auf Leute zuzugehen und die ersten Interviews zu führen und sich auch einfach mal eine blutige Nase abzuholen von 5 Leuten, die einem sagen, das ist wirklich die dümmste Idee, die ich seit langem gehört habe. Und dann zu gucken, steht man trotzdem noch dahinter. Ja, und das wären so die ersten 2 Schritte, die ich auf jeden Fall empfehlen würde.
Sehr gut, sehr gut. Und da merkt man auch die Leidenschaft, die man dafür hat. Die merkt man bei euch auch bei allen dreien eurem Thema an. Vielen lieben Dank für die wirklich wertvollen Insights und dass ihr euch so geöffnet habt. Dankeschön.
Danke. Vielen Dank.
Das war eine weitere Folge von Femvisible Talk. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, ermutigt und hattet genauso viel Spaß wie ich. Abonniert uns gerne auf den üblichen Kanälen überall dort, wo es Podcasts gibt. Und lasst euch über neue Folgen informieren. Danke, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Und wenn ihr mögt, hören wir uns mit der nächsten Folge wieder.